Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Nur zu eurer Information, die meisten von euch konnten es eben ja nicht sehen, die von hier vorne hatten ja einen besonderen Blick, aber eben war die Polizei da und hat unseren jungen Mann abgeführt, warum er gestört hat, hier weiß ich nicht. Ich habe schon für ihn gebetet und lasst uns das einfach auch weiter tun. Ich lese uns den Text zur Predigt aus Epheser 4. Wir stehen auf vor Gottes Wort. Darum lege ich die Lüge ab und rede die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und nun bitte ich dich, Herr, dass du selbst jetzt redest und dass du meine schwachen Worte nimmst und du zu Herzen gehende Worte daraus machst. Amen. Ja, seid nicht zornig, habe ich die Predigt überschrieben, seid nicht zornig. Und das ist ein Wort, manche gucken mich jetzt so an, als wäre das vom anderen Stern, als hätten sie da natürlich gar nichts mit zu tun. Das glaube ich auch, wenn ihr das beteuert, dass es so ist, dass der Zorn euch noch nie erreicht hat. Aber andere, die wissen genau, wie das ist, wenn der Zorn in einem so hoch steigt. Und man weiß schon, gleich explodiert was. Habt ihr euch noch nie bis zu Weißblut geärgert? Oder seid ihr vor Zorn mal so richtig hochrot geworden vor Wut? Das sieht dann ja jeder. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von Rudolf Otto Riemer. Und der schreibt, so war es zu Zeiten meines Mannes auch, erklärte Frau Gessert. Immer wieder rissen die Kinder unreife Äpfel ab und je öfter es vorkam, umso häufiger und strenger verbot es der Alte. Ich warnte die Übeltäter, denn ich kannte meinen Mann, den Brausekopf, und sah Böses voraus. Dass es so blind und gewalttätig ausfallen würde, konnte ich freilich nicht ahnen. Und was geschah? Nachdem der Alte vom Fenster aus die Kinder mehrfach vergeblich ermahnt und fortgescheucht hatte, es war, glaube ich, ein heißer Tag im September, stürzte er plötzlich wutentbrannt aus dem Haus. In der Faust trug er eine Axt und mit dieser Axt hieb er auf den Baum ein, der über und über voller halbreifer Früchte hing. Ich hörte das Krachen und Splittern und als ich in den Garten rannte, sah ich den hochroten Kopf meines Mannes. Er war, wie sagt man noch, außer sich. Kein Zureden half. Im Gegenteil, jedes Wort schien die böse Kraft meines Mannes zu verdoppeln und schließlich stand er mit hängenden Armen vor dem niedergestürzten Baum, die Äpfel lagen auf dem Rasen verstreut. Die reißt keiner mehr ab, schrie er und hob die Faust in Richtung der Nachbarschaft, wo am Zaun ein paar neugierige Gesichter auftauchten. Du Narr, sagte ich, weißt du denn überhaupt, was du getan hast? Er starrte mich wütend an, kehrte mir den Rücken zu und ging wortlos ins Haus. Was in ihm vorging, weiß ich nicht genau. Er sprach tagelang nicht mit mir, als wäre ich an der Sache schuld. Mit den Nachbarn war er sowieso verfeindet. Jetzt hatte er noch den Spott dazu. Merkt euch, ihr Kinder, so oder ähnlich schloss Frau Gessert ihren Bericht. Was sollten wir Kinder uns merken? Doch wohl, wohin der Jähzorn uns Menschen treibt, denn von den stibitzten Äpfeln war bei solchem Unmaß der Gewalt nicht mehr die Rede. Soweit Rudolf Otto Wiemann. Und da sind wir beim ersten Punkt. Menschlicher Zorn zerstört. Das ist ein leidvolles Kapitel, das wahrscheinlich auch jeder aus seiner eigenen Erfahrung kennt. wie Zorn einfach zerstört, nicht heilt, nichts heilt, nichts aufbaut, wie Zorn sogar einen selbst zerstört. Und so fragt man sich manchmal, wie kann es angehen, dass wir immer wieder in den Zeitungen lesen, dass ein Vater nachts aufsteht und nur weil der Säugling schreit und nicht zur Ruhe zu bringen ist und ihn einfach erschlägt. Das passiert ja. Umgekehrt passiert es zunehmend auch, aber das sind dann nicht die Säuglinge, die ihre Eltern erschlagen, sondern es sind dann schon ausgewachsene Kinder. Wir haben in der deutschen Sprache eine Menge Ausdrücke, praktische Ausdrücke, Umschreibungen für das Wort Zorn. Aus der Haut fahren, außer sich sein, sich austoben. Es brennen einem alle Sicherungen durch. Da hat man auf gut Deutsch ein Blackout und weiß einfach nicht, was man tut. Ein Mann beim Arzt: Herr Doktor, ich bin so oft erregt, woran kann das liegen? Das ist eine Mangelerscheinung. Mangel an Vitaminen? Nein, Mangel an Beherrschung. Wenn einer zornig ist und wir nennen ihn unbeherrscht, dann haben wir mit diesem Wort schon alles aufgedeckt. Unbeherrscht. In einem Augenblick des Zorns gibt einer seinen Herrn auf. Ist er nicht Christ, so wird es um einen Herrn gehen, der durch gute Erziehung anerzogen ist, dass man sich nicht so einfach gehen lässt. Reden wir von den Christen, so müssen wir sagen, wer zornig ist, gibt in demselben Augenblick seinen Herrn Jesus Christus auf. Er ist unbeherrscht. Und wenn der Zorn aufbricht, kommt ein anderer Geist. Da ist ja kein Vakuum, da ist ja keine Leere. Wenn alles leer wäre im Zorn, dann würde man sich nicht so fürchterlich an die Köppe kriegen. Das ist ein anderer Geist. Da streckt ein anderer Herr die Finger nach einem aus und das Wort unbeherrscht gilt ja nur für das, was vorher war. Jetzt macht sich einer zum Herrn der Situation und des Lebens und hat ganz andere Interessen mit einem. Und wozu dieser Herr fähig ist, merkt man im Zorn. Wir sind ja gar nicht mehr wir selbst, denkt man. Natürlich sind wir das selbst. Im Zorn erkennt man, wozu man fähig ist. Und hochrot vor Scham kann man sich da eigentlich nur in der Ecke verkriechen. Beim Zorn merkt man es ganz deutlich. Wozu dieser Herr einen treibt, das könnte man sehen, wenn man nur einmal in den Spiegel gucken würde. Zorn verzerrt das Licht und das Leben. Und im Jakobusbrief lesen wir, Jakobus 1, Vers 19 und 20, darum, liebe Brüder, ein jeglicher Mensch sei schnell zu hören, langsam zu reden und langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Das ist eine eindeutige Diagnose. Wer zürnt, der sündigt. Der ist nicht mehr sein eigener Herr. Und schon gar nicht ist es Christus, der sein Herr ist, sondern man wird Knecht und Sklave des Bösen, unkontrollierbar für einen selbst. Vielleicht hilft das altbekannte Wort vom dreimal Schlucken, bevor man den Mund aufmacht und loslegt. Das ist eine menschliche Hilfestellung, die man nicht unbedingt verachten muss. Es erinnert uns, dass es uns einen Augenblick Zeit verschafft, sich nicht nur gehen zu lassen und zu überlegen, was mit einem gerade passiert. Zeit, nicht nur zu reagieren und aus der Haut zu fahren, sondern zu merken, dass das, was man jetzt tut, nicht Gottes Wille ist. Menschlicher Zorn führt in Sünde. Und unser Herr Jesus Christus geht noch viel weiter. Unser Herr Jesus Christus sagt, dass es im Grunde keinen Mord und keinen Totschlag gibt. Und dass wer zürnt, das fünfte Gebot schon in seinem Herzen übertreten hat. Du sollst nicht töten. So scharf, so radikal geht unser Herr Jesus Christus hier zur Sache. Wenn du zürnst, übertrittst du das fünfte Gebot. Da musst du nicht dem anderen den Scheitel mit der Axt nachgezogen haben, sondern da ist schon Mord, da ist schon Totschlag, wo das Herz des Menschen außer sich ist. Warum zürnen wir? Ein menschlicher Affekt. Warum kommt man auf einmal in Rage und erregt sich? Man hätte einen gerechten Zorn. Da muss man etwas von Gerechtigkeit verstehen. Da muss man Gott im Herzen haben. Da müsste der Heilige Geist selbst in diesem Augenblick sein. Und das dürfen wir uns getrost abschminken, denn das ist wirklich bloß Tünche, die wir uns auflegen. Wir sind normalerweise gar nicht fähig zu einem gerechten Zorn, zu einem heiligen Zorn. Und darüber brauchen wir deshalb an dieser Stelle, weil es wahrscheinlich nicht der Normalfall ist, erst gar nicht zu reden. Warum zürnen wir? Mangelnde Geduld, mangelnde Liebe, Gereiztheit, die eigenen Empfindlichkeiten. Da fallen die Menschen natürlich verschieden aus. Der eine, der geneckt wird, kann darüber noch lachen. Der hat von Natur aus ein dickes Fell. Und der andere kriegt bei demselben Wort schon Tränen der Wut in die Augen, denn er lebt wie eine Mimose. Und das bedeutet für uns, dass wenn wir von einem Herrn reden, der uns erlöst und der uns frei macht, auch unser Seelenkostüm, auch unsere Nerven, auch unsere Empfindungen und Emotionen in die Hand Gottes gehören, in die Heiligung, in die verändernde Hand Gottes. Und das bedeutet, dass Jesus auch ins Unbewusste und ins Unterbewusste hinein muss, wenn wir verändert werden sollen. Es geht doch einfach nicht an, dass sich einer zu Christus bekennt und benimmt sich zu Hause wie eine Sau. Dass der sich einfach gehen lässt, die Familie tyrannisiert und dann immer noch seine guten Gründe mitbringt, weil er im Betrieb oder in der Schule gerade irgendwo so einen elenden Vorgesetzten gehabt hat, an den er meint, sich reiben zu müssen. Wenn wir Christen sind, dann wird doch auf solchen Feldern des Glaubens eine Schlacht zu schlagen sein, nicht nur einmal, zweimal, 15-mal, 100-mal, sondern unser ganzes Leben lang, weil unser Herr dort eingreift und uns verändert. Und damit es keine Missverständnisse gibt, was ist eigentlich schlimmer? Ein Zornesausbruch im Affekt oder die unheimliche kalte Wut im Bauch? Das ist ein modernes Wort unserer Zeit. Ich habe eine unheimliche Wut im Bauch. Da geht einem das Taschenmesser von allein in der Hose auf. Da ballt man die Fäuste in der Tasche, damit es keiner sieht, nur weil es die Verhältnisse nicht erlauben, seine Wut zu äußern und zu artikulieren. Was ist eigentlich schlimmer? Die unheimliche Wut oder der heiße Zorn? Das ist völlig egal. Die Wurzel ist ein und dasselbe. Der Zornesausbruch oder die kalte Wut. Und jedem, was dort passiert, ist klar, müsste klar sein, jetzt regiert ein anderer Herr. Da ist der, der zürnt, heiß oder kalt, Ankläger, Richter, Bestrafer auf einmal. Alles auf einmal. Ein absoluter Standpunkt, der keinen Widerspruch duldet. Ein absoluter Mensch, ein Gott. Und wer weiter darüber nachdenken will, der muss an dieser Stelle nachdenken, warum Zorn eigentlich so gefährlich ist. Wir machen uns selbst zu Gott. Der zweite Punkt heißt, Gottes Zorn straft. Das werde ich nur andeuten. Aber wenn wir vom Zorn sprechen, kommt auch Gottes Zorn in den Blick. Und nicht nur deshalb, weil das Wort zufällig dasselbe ist, sondern ganz einfach deshalb, weil Gott über Sünde zürnt. Und weil wir nicht zu meinen brauchen, dass jetzt, nachdem wir uns den Schaden nun angeguckt haben, rucki-zucki das Evangelium darüber geht und alles glänzt wieder und ist glatt gewischt und da ist Friede, Freude, Eierkuchen bis zum nächsten Anfall. Sondern das geht ja viel tiefer. Gottes Zorn straft. Lest nur einmal die ersten beiden Kapitel des Römerbriefs, dass Gott sich das wahrlich nicht anguckt. Und da heißt es, Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart. Und genau das verbieten wir dem Himmel. Wie kommt der Himmel dazu, einfach zu zürnen? Der Himmel hat keinen Zorn zu haben. Wir sagen, ei du lieber Himmel und ach du lieber Gott und meinen sogar, was wir sagen. Und wir sagen es dem Himmel ganz ernst, dass er das zu bleiben lassen habe, das mit dem Zorn, denn der Zorn passt doch nicht zu ihm. Das ist doch alles nur lieb im Himmel. Eine Republik der Freundlichkeit, eine ewig lächelnde Demokratie mit einem konstitutionellen Monarchen, nur dass es hier nicht die Königin Elisabeth von England ist, sondern der liebe Gott. Und deshalb ist alles, was in diesem Bereich vom Zorn Gottes hineingehört, heute ein Tabu. Wir sind gut darin geworden, Tabus zu zerstören. Ich denke nur an die sexuelle Revolution. Wir haben die Scham zerstört in unserer Zeit. Aber dieses Tabu, halten wir alle aufrecht, das Tabu, dass Gott doch nicht zornig sein darf. Wir haben doch einen lieben Gott, der für unser Wohlbefinden zuständig ist und uns ja nicht in seinem Zorn begegnen kann. Alles Lüge. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Er ist ein liebender Gott. Aber seine Liebe können wir nur verstehen, wenn wir auch von seinem Zorn wissen. Und wenn wir vom Zorn Gottes reden, dann ist das ein ganz menschliches Wort, das wir gebrauchen müssen, weil wir uns das anders gar nicht vorstellen können. Aber Gott handelt nicht im Affekt. Er kriegt auch nicht einfach einen Anfall und beißt womöglich noch in den Teppich, so wie wir Menschen das im Höchstfall tun könnten. Sondern wenn Gott Zorn hat, dann straft er, dann gibt er das Gericht. Im Johannesevangelium lesen wir, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, denn der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und dann die beiden ersten Kapitel des Römerbriefs, hatte ich ja eben schon mal beschrieben. Da wird sehr genau beschrieben, was Gottes Zorn tut, was Gottes Strafe bedeutet und das Gericht in dieser Zeit auch über unseren Zorn. Und dann steht da dieses verräterische Wort, das Schlüsselwort im Römerbrief, dahingegeben. Gott gibt dahingegeben. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Nochmal, das ist Gottes Zorn. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Das ist Gottes Strafe. Wir wollen, so müssen wir. Wir wollen zürnen, so müssen wir zürnen. Wir wollen uns nicht reinreden lassen in unsere Gefühle. Wir wollen unsere Gefühle austoben. Gottes Zorn hat viele Weisen zu arbeiten. Dies ist die eine. Die zeigt sich in unserer Zeit, dass er uns dahin gibt und wir tun dürfen, was wir wollen. Es kommt der Tag des Zorns. Das ist der Tag, wenn unser Herr Jesus wiederkommt. Wenn das Gericht kommt, wo Gott alles ins Reine bringt und alles Unreine ausscheiden wird. Und dass unser Gott auch ein zorniger Gott sein kann. Ja, schaut euch Jesus im Tempel an, bei der Tempelreinigung, wie er das Unheilige aus dem Haus Gottes hinaustreibt, voller Zorn. In der Bibel lesen wir immer wieder, wie sogar Jesus, der doch die Liebe in Person war, zornig war. Er hatte den heiligen Zorn, von dem wir keine Ahnung haben. Weil Gott zürnt, kommt Martin Luther zu der ihn bewegenden, drängenden Frage, die sein Leben auf den Kopf stellt und diese Kirche verändert hat: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Den brauchen wir. Und wer nur ein klein wenig von seinem eigenen Zorn in seinem Leben kennt und das nicht einfach abgebucht hat unter das gehört eben dazu. So ist nun mal mein Leben. Und so muss der andere mich mit meiner Persönlichkeitsstruktur akzeptieren. Der kommt zu der Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Einen, der mich nicht mehr verurteilen muss, sondern der einen Durchbruch schafft mit einer Persönlichkeitsveränderung im Herzen und im Kern meines Lebens. Wo das hängt? Das hängt an Jesus. Der ist gekommen mit seinem Leben, um mit seinem Kopf dafür zu haften und zu büßen, uns zu versöhnen, Sühne zu schaffen. Und das ist der letzte Punkt, der dritte Punkt. Ein neuer Mensch tut Not. Es geht um die Frage, wenn dieser Jesus nun auf den Plan tritt, wie wird es anders? Wie wird mein Zorn besiegt? Es gibt viele Versuche, viele gute Vorsätze. Und der Weg in die Hölle ist ja bekanntlich mit guten Vorsätzen gepflastert, wie einer mit seinem Zorn fertig werden will. Aber der Zorn wird sicherlich nicht besiegt, indem man ihn einfach runterschluckt, einfach nur verdrängt. Dann grummelt er und dann rumort er. Im Keller und in der Seele sind die Poltergeister. Das macht einem zu schaffen und oben trägt man ein schleimiges Grinsen im Gesicht und das ist alles falsch. Nicht ums Überspielen geht es. Nicht darum, dass man sich mit Gewalt zusammenreißt. Schön, wenn das auch noch passieren kann, damit es nicht immer zum Äußersten kommt. Anders geht der Weg. Es geht um das grundsätzliche Bekenntnis. Herr, hier bin ich zorniger, zürnender Mensch, der sich selbst und sein Leben nicht unter Kontrolle hat. Und ich bringe mich dir und meine ganze Person mit dieser Schuld. Dein Ansatz zur Bewältigung deines Jezorns und deine Wutanfälle wird da möglich sein, wo du das grundsätzlich vor Gott als Schuld bekennst. Und nur über das Bekenntnis unseres jähzornigen Wesens oder unserer leisen und fiesen Wut kommt der Ansatz Entschuldigung, zur Änderung und zur Besserung. Nun sagt die Bibel ganz deutlich hier im Epheserbrief Kapitel 4, zieht den neuen Menschen an. Da hängt das Geheimnis. Denn dieser neue Mensch hängt ja nicht im Kleiderschrank. Da können wir uns dann aussuchen, ob wir nun heute im kleinen Schwarzen oder im Hosenrock zur Kirche gehen. Dieser neue Mensch, der Neue, hängt am Kreuz. Ecce homo, seht den Menschen, sagt Pilatus von Jesus. Und er meint zwar, seht den armen Menschen in seinem Leiden, aber er wusste nicht, was er sagte. Denn er sagte, seht den neuen Menschen, dort hängt er am Kreuz. Und da hängt auch sein Zorn. Mein Zorn, denkt auch Gottes Zorn, da kommt das alles zusammen. Da stirbt das Alte mit. Und hört richtig zu, wie ich das sage. Das meine ich so, wenn ich sage, da stirbt mein alter Mensch mit, dann meine ich das, da stirbt unser Zorn. Das ist der Ansatz zur Änderung, zur Besserung. Der neue Mensch heißt Jesus. Ein Beispiel dazu. Der Gründer der evangelischen Studentenarbeit, Graf Pückler, war alt geworden und in einer erregten Besprechung forderten junge Leute ihn auf, endlich abzutreten. Und dabei sind diese jungen Heißsporne mit ihm, dem Alten, nicht gerade sanft umgegangen. Paul Humbug erzählte später einmal, der Graf habe einen eigenartigen Ausdruck im Gesicht gehabt. Als Humbug ihn nachher gefragt habe, was er denn gedacht habe, antwortete der Graf, ich habe unablässig gebetet, Herr Jesus, halte die Nägel fest. Die Nägel, mit denen Jesus ans Kreuz geschlagen ist, mit denen auch sein Zorn ans Kreuz genagelt ist. Und seine alte Natur wollte aufspringen und auf den Tisch schauen, aber die hatte er ja mit Jesus ans Kreuz gegeben. Alleine wurde er damit nicht fertig. Und deshalb dies seltsame Gebet, Herr Jesus, halte die Nägel fest. Ist doch seltsam, aber wirksam ist es, ganz wirksam. Ja, lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann ererben. Das ist ein Gebet. Herr Jesus, halte die Nägel fest. Das bezieht sich auf unseren alten Menschen, der mit Jesus bereits gestorben ist. Der hängt am Kreuz. Also wenn alles wieder hochkommt und uns in seinen Bann schlagen will, dann heißt es, Herr Jesus, halt die Nägel fest. Und dann der zweite Satz hinterher, Herr Jesus, jetzt musst du selber ran. Ich würde euch empfehlen, probiert das mal. Aus meinem eigenen Leben weiß ich, dass es funktioniert. Es soll ja auch Pastoren geben, die manchmal zornig werden. Herr Jesus, halt die Nägel fest. Herr Jesus, jetzt musst du schon selber ran. Und das tut er. Und unser Herr Jesus lässt sich nicht zweimal bitten. Der geht heran und verändert. Das sind die Früchte des Geistes, die hier alle angeführt sind. Die werden auf einmal sichtbar. Dass wir kein faules Geschwätz aus unserem Mund ergehen lassen. Dass wir die Sonne nicht über unseren Zorn untergehen lassen. Dass wir vergeben. Dass wir freundlich sein, versöhnlich sein sollen, Erbarmen und Liebe haben sollen. Das wächst auf einmal, das kommt auf einmal. Ihr merkt, das schließt sich etwas der Kreis zu unserem Wochenspruch. Da, wo die Sonne draufkommt, da wird es am schnellsten passieren. Aber nicht deshalb, weil wir das so gut können, sondern weil das unser Herr Jesus selbst mit uns tut. Und zum Schluss noch einige wahrscheinliche Missverständnisse sind zu vermeiden. Und deshalb muss ich dazu noch kurz etwas sagen. Was, wenn der Zorn immer wieder hochkommt? Was dann? Dann heißt das, erstens, Jesus ist mit dir an der Arbeit. Und er meint es gut mit dir. Und wenn er es ganz besonders gut mit dir meint, und nun pass schön auf, dann gibt er dir vielleicht ein paar dicke Brocken in deinem Leben, um dich daran zu reiben. Unangenehme Vorgesetzte, die Familie, Lehrer. Also kein von all denen, über die du dich ständig ärgerst und durch die du zum Zorn gereizt wirst, erlebst du durch Zufall. Frag nach, was Gott dir mit diesem Satz sagen will. Frag nicht mich, frag Gott. Das Zweite, wenn der Zorn immer wieder hochkommt, es kann sein, dass du als Erwachsener zum Glauben gekommen bist und alte Verhaltensmuster schon so tief eingeschliffen sind, dass sie von alleine nicht schnell weg sind. Und es ist ja nur ganz logisch, dass unser Herr auch länger braucht, um dein altes Verhalten zu ändern. Ist doch klar, ist doch ganz natürlich. Und das Dritte, wenn der Zorn wieder hochkommt, die Menschen haben eine ganz verschiedene Ausgangsposition. Der eine ist eben ein phlegmatischer Typ, den kann sowieso nichts erschüttern. Der läuft immer freundlich lächelnd durch die Gegend. Und wenn der mal zornig wird, dann muss es eine Ursache haben, denkt man. Weil schon indem er selbst es denkt, hat er vielleicht Gott weniger sein Herrschaftsrecht über sein ganzes Leben eingeräumt, als ein anderer, der von Haus aus ein Choleriker ist. Der kann jede zweite Sekunde nur in die Luft gehen, von seinem Naturell her. Und den hat Gott schon unheimlich weit verändert. Vielleicht hat Gott an einem, der uns mit seinem ewigen Aufbrausen auf den Geist geht, schon mehr gearbeitet als an einem, der von Natur aus eigentlich ein ganz friedlicher Mensch ist. Diese ungünstigen Voraussetzungen sind noch lange kein Beleg dafür, dass einer nicht unter Gottes Gnade und Führung steht, sondern die Gaben, die man von Natur aus mitbringt, die wird Gott benutzen, in jedem Fall. Für alle gilt, ob von Haus aus phlegmatisch und wenig zornig, oder cholerisch und dauernd zornig. Für uns alle gilt in gleicher Weise, unser Leben, unser Zorn gehört in Gottes Hand. Menschlicher Zorn zerstört, göttlicher Zorn straft. Den neuen Menschen darfst du anziehen, er ist da, Jesus Christus. Und er wird auch mit deinem Zorn fertig. Amen.